Grüß Sie, mein Gast heute ist die Schauspielerin Margarete Thiesel. Frau Thiesel, welche Rollen, die man mit 65 einfach nicht mehr spielen kann, fehlen Ihnen am meisten?
Ophelia vielleicht oder als Gretchen. Nein, Quatsch. Es ist alles gut, so wie es ist, finde ich.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Margarete Thiesel, österreichische Schauspielerin.
Schön, dass Sie da sind und Zeit für uns haben. Andersrum gefragt, auf welche Rollen, die man erst mit 65 spielen kann, überhaupt freuen Sie sich besonders?
Wie gesagt, ich bin ja sehr demütig. Ich freue mich über alles. Ich hatte ja sehr lange nicht so viel zu tun. Das heißt, meine Zeit jetzt und dass ich da überhaupt was zu tun habe, bin ich sehr dankbar und bin da überhaupt nicht wählerisch.
Nicht wählerisch? Aber
nein.
Aber dann werden Ihnen nur tolle Rollen angeboten oder woran liegt es dann, dass man Sie nur in tollen sieht?
Naja, das liegt schon an mir. Nein, auch nicht ernst gemeint. Ja, es ist super, dass auch wenn ich schon jetzt zu alt bin oder schon
naja, so alt.
Ja, naja, ein junges Dirndl bin ich nicht mehr, ne? Und dass ich da was zu tun habe und dass ich da jetzt noch die Möglichkeit habe, was zu zeigen, ist schon super.
Leiden denn erwachsene Schauspielerinnen in Österreich auch so sehr unter dem Jugendwahn wie in Deutschland?
Ja, natürlich, es ist schon so, ja. Das ist leider so, obwohl ich es ja immer sehr schade finde, weil wir erwachsenen Schauspieler, wir haben natürlich viel Erfahrung und das sieht man auch im Gesicht. Und ich denke mir mal, wieso, wenn man so glatt und so schön und so jung, kann man doch nicht die Erfahrung erkennen im Gesicht. Und es ist doch eigentlich toll, wenn man Menschen abfilmen kann, denen man es im Gesicht anschaut, was sie schon alles erlebt haben.
Das mit dem so alt streichen wir sowieso gleich wieder und tun es in die Kiste, weil bei dem Film, der jetzt nächste Woche in die Kinos kommt bei uns, Toni und Helene, da sind Sie ja der Jungspund eigentlich.
Ich bin der Jungspund,
mit
ja.
Mit Abstand die Jüngere der Protagonistin, ihr Partner, Christine Ostermeier ist knapp 88, glaube ich.
Nein, 87.
Also, Entschuldigung, 87. Ja. Nicht knapp 88, 87. Das wollen wir richtig machen. Verfallen, wie ist das? Sie sind ja auch ein paar jüngere Kollegen trotzdem auch noch dabei. Verfallen die dann alle in Ehrfurcht?
Na, das glaube ich war früher so. Leider ist es heute nicht mehr so. Wissen Sie, wie ich jung war, da bin ich ja in Ehrfurcht verfallen vor den älteren Schauspielern. Da habe ja ich gedacht, mein Gott, ich darf jetzt mit der sprechen und ich darf mit der sprechen. Aber heutzutage ist das leider nicht mehr so. Oder auch Gott sei Dank, es ist ja eigentlich egal. Aber diese Ehrfurcht gibt's ein bisschen noch, aber jetzt nicht so ausgeprägt wie früher.
Aber es ist schon so, dass man dann ein bisschen hofiert wird, oder? Und ein bisschen, weiß ich, hat man eigenen, früher hätte man gesagt, einen eigenen Wagen, eigene Garderobe, dass man ein bisschen sich auch tatsächlich gut vorbereiten kann auf die Geschichte.
Ja, das ist schon so.
Wobei Sie ja nicht nur mit älteren Kolleginnen, wie jetzt mit der Christine Ostermeier arbeiten, sondern auch mit ganz viel Jüngeren, auch in anderen Filmen.
Ja.
Das war zum Beispiel in diesem Jahr schon, oder in diesem Jahr rausgekommen, die Birgit Minichmeier, mit der Sie auch gedreht haben. Den Film mit Josef Hader, Andrea lässt sich scheiden. Merken Sie einen Unterschied, wenn Sie selbst mit Jüngeren in erster Linie oder eher mit Älteren zusammenarbeiten?
Nein, eigentlich nicht. Da sind wir alle gleich, finde ich. Da geht es nur um die Sache und da geht es nur darum, dass man zusammenfindet, dass man miteinander ist und das geht mit Jungen genauso wie mit Alten.
Mhm.
Oder auch nicht mit Jungen und mit Alten.
Sie sagen, Sie sind nicht so wählerisch, aber trotzdem die Frage, Sie sind in ganz vielen so markanten, also außergewöhnlichen Filmen zu sehen.
Ach so?
Ja, finde ich schon. Also ein Josef Hader-Film ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist glatter Mainstream und der läuft halt einfach mal so rein und dann um 20.15 Uhr so wie das Traumschiff oder so, oder?
Stimmt, ja.
Ja.
Und Goldene Handschuhe war vielleicht auch noch. Haben Sie den gesehen?
Den Goldenen Handschuh?
Ja.
Den habe ich nicht gesehen. Ne?
Fatih Akim. Da haben Sie mich wahrscheinlich nicht erkannt.
Genau. Ach so, nein, ich sage ehrlich, ich habe ihn nicht gesehen. Reden Sie trotzdem weiter mit mir.
Ja.
Gut.
Ausnahmsweise.
Na gut, auf der anderen Seite, Griesnocker Blues haben Sie auch gespielt.
Genau. Ne? Genau.
Zum Beispiel, also auch bei den Rita Falk-Filmen waren Sie dabei. Ist Ihnen glatt lieber oder ein bisschen rauer?
Na, rauer ist immer lieber. Ist mir immer lieber.
Mhm.
Extremer.
Was war das Extremste, wo Sie sagen?
Na eben, denn wir filmen den Film, den Sie nicht gesehen haben. Und natürlich der Ulrich Seidel, das war natürlich auch schon extrem.
Das war der Durchbruch, über den, oder ein Durchbruch, ein Paradiesliebe, über den reden wir nachher.
Okay.
Noch. So, jetzt stelle ich mich in die Ecke und schäme mich, weil ich also tatsächlich den einen von den, wie viele Filme haben Sie gemacht insgesamt?
Das weiß ich nicht.
Sehen Sie, die Zahl ist so groß. Das liegt aber nicht an Ihrem Gehirn, sondern daran, dass die Zahl so groß
wahrscheinlich,
ist.
Wahrscheinlich, danke.
Es sind sicher,
gut die Kurve gekriegt.
Nein, es sind sicher, jetzt, ich habe diese Liste ja gesehen, 50, 60
keine
oder so.
Ahnung.
Kann es sein. Ja, schon 50, 60 Filme sind es. Und bei dem einen habe ich eben gefehlt.
Ja.
Und deswegen stelle ich mich jetzt in die Ecke und schäme mich und lasse stattdessen die Partnerin von Ihnen in dem letzten Josef Hader-Film singen, Birgit Minichmeier, die nämlich vor Jahren zusammen mit den Toten Hosen ein Stück aufgenommen hat. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Das war damals legendär, weil also Campino und Birgit Minichmeier ein Stück, das so überhaupt nicht nach Toten Hosen klingt. Sie sind aber trotzdem drin. Auflösen.
Zur Nacht kommst und alles um uns still wird und du nur noch Atem für mich bist, weiß ich, dass uns nichts passieren kann in diesem Moment. Ich habe nichts zu fragen, ich habe nichts zu sein. Wenn ich in deiner Tiefe versunken bin, als ob von mir nichts übrig bleibt, so fühle ich mich. Wenn wir uns jetzt auflösen, sind wir mehr als wir jemals waren, so wollen wir uns bleiben nach diesem Tag.
Bayern 2, 1:1 der Talk heute mit Margarete Thiesel. Hat es da eine familiäre Künstlervorbelastung gegeben oder Schauspielerinnenvorbelastung im Wien der 60er Jahre, als Sie groß geworden sind?
Eigentlich gar nicht. Mein Opa hat Ziehharmonika gespielt.
Ja, bitte, aber das ist dann doch. Oder, war das, oder war das nicht künstlerisch?
Das ist auch, ja, schon künstlerisch.
Schon.
Ja, das stimmt.
Ja. Aber das heißt, in was für einer Familie sind Sie groß geworden?
Na, Lehrer und Techniker eigentlich. Also ja, gar nichts mit Theater. Mhm. Mein Vater hat immer gesagt, er enterbt mich, wenn ich, weil sonst kaufe ich ein Theater mit dem, was er mir vererbt.
Gab es da so viel zu erben?
Nein, eh nicht. Aber er war nicht ganz einverstanden, sagen wir so.
Ja, aber wie kam es denn dann dazu, dass Sie Schauspielerin werden wollten?
Na, das war so im Kasperltheater, da kann ich mich noch genau an den Moment erinnern, wo ich das gesehen habe, oder wie die Figuren da so auftauchen. Und dann musste ich mal ein Muttertagsgedicht aufsagen. Da war ich, glaube ich, 6 Jahre. Und für so einen alten, also meine Mutter war Lehrerin und da haben wir für einen Seniorenclub oder so, haben wir da ein Gedicht einstudiert und dann haben alle geweint. Und dann weiß ich heute noch, wie ich mit 5 Jahren durch die Reihen gehe und mir gedacht habe, hui, 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 da hat man aber Reaktionen. Das weiß ich heute noch. Das ist ja geil, habe ich mir gedacht.
Ja? Mhm. Haben Sie lieber, wenn die Leute weinen? Das, oder wenn sie lachen?
Na, wenn sie lachen, ist mir natürlich lieber. Aber jede Emotion, die man wirklich wecken kann, ist toll eigentlich, finde ich.
Mhm. Und so dann aus dem Kasperltheater direkt zum Mozarteum, mehr oder weniger.
Genau.
Nahtlos.
Naja, ich habe schon ein bisschen studiert, so wie jeder macht.
Hat es denn das legendäre Gespräch dann mit den Eltern gegeben und den Krach, der dazugehört?
Nein,
so, Mama, ich werde Schauspieler,
Papa? Ich habe immer noch zwischendurch versucht, weiter zu studieren. Also da war ich dann in Salzburg am Mozarteum, da habe ich auch noch Geschichte weiter studiert, eine Vorlesung, glaube ich, gemacht. Dann war ich in Dortmund engagiert, da bin ich auch noch nach Bochum gefahren. Und habe da auch noch eine Vorlesung besucht, aber ich habe es nie fertig gemacht.
Hm. Und das war aus schlechtem Gewissen dann, das Studium?
Ja.
Ehrlich?
Na sicher. Na, kennen Sie das nicht? Sie sind ja auch mal Generation.
Dass ich aus schlechtem Gewissen studiere, kenne ich nicht. Ne?
Nee?
Das,
interessant.
Das
da sind Sie schon weiter gewesen,
ja,
als ich.
Na, und weil Sie sagen, der Vater war in erster Linie der nicht einverstanden war, war der dann irgendwann mal wieder versöhnt?
Na, er war dann einmal, ich habe einmal in Dortmund war ich auch engagiert und da habe ich die Polly gespielt, Drei-Groschen-Oper. Und dann ist er gekommen und hat gesagt, no, ich habe aber gar nicht gewusst, dass du auch singen kannst. Also das war vielleicht für ihn schon eine Art Versöhnung.
Also, nach dem richtig großen Frieden klingt es aber nicht. Wie war das dann irgendwie von Wien nach Salzburg gegangen aus Mozarteum? Mhm. Jetzt für deutsche Ohren klingt es nach allererster Klasse Ausbildung. Mhm. Haben Sie das auch so empfunden damals?
Es war schon gut, ja, dass Sie mich da genommen haben, das muss man schon sagen. Weil da bewerben sich ja ganz viele.
Was wäre die Alternative in Wien? Max Reinhardt?
Max Reinhardt, da haben Sie mich ja nicht genommen.
Ach so.
Und dann ist mir natürlich verletzt und gekränkt. Und dann bin ich eines Tages, weiß ich noch genau, aufgewacht, habe mich so aufgesetzt im Bett und habe mir gedacht, wieso gehst du eigentlich nicht nach Salzburg? Da gibt es auch eine Schauspielschule. Heutzutage ist das ganz anders. Da versuchen die jungen Leute überall vorzusprechen, an jeder Schauspielschule. Das war damals noch nicht so, in den 80er Jahren.
Und dann als junge Frau nach Salzburg, erstmal auch andere Stadt, ja, trotz allem ist ja erst einmal auch ein Schritt.
Ja, das stimmt. Das ist schon weit weg, ja. Das sind, also heutzutage sind die Leute viel flexibler, da kommen die Deutschen zu uns studieren oder wir gehen nach Deutschland. Aber das war schon, die 300 Kilometer war aber schon gut, ja.
Haben die Eltern Sie dann trotzdem unterstützt, ja, obwohl sie nicht einverstanden oder mussten sie sich dann mit Jobs durchschlagen?
Nein, die haben mich sehr wohl unterstützt, meine Mama.
Die Mama also am Ende dann unterstützt. Und die hat dann aber wahrscheinlich auch eher mit einem weinenden Auge gesehen, als sie dann...
Die ist mich immer besuchen gekommen.
Da sie dann das Land verlassen haben.
Ja, aber die ist immer gekommen, mit dem Zug angereist. Und ich habe dann meinen Mann kennengelernt in Deutschland, in Esslingen. Und dann hatten wir auch Kinder. Und meine Kinder haben zu meiner Mutter immer gesagt, Oma Zug, weil sie immer mit dem Zug angereist ist.
Aber wie kam es zu dem Weg nach Deutschland überhaupt? Also Stadttheater Dortmund ist jetzt vom Mozarteum Salzburg auch nicht direkt der nächste Weg.
Ja, das ist immer so, wenn man so den Abschluss hat, haben wir halt so eine Reise gemacht. Alle Theater Deutschlands haben wir angeschrieben und die haben uns dann eingeladen zum Vorsprechen. Und wir sind als Gruppe, haben eine Szene miteinander gehabt, sind dann Vorsprechen gefahren nach Deutschland.
Jetzt sind wir in den 80er Jahren tatsächlich. Und so Dortmund, wie hat es Ihnen gefallen?
Dortmund war halt zu der Zeit, gerade so im Umbruch, da haben sie die Brauereien geschlossen.
Ja, das hat es Ihnen nicht gefallen.
Nein, genau. Es war irgendwie schon eine andere Welt, als man so gewohnt ist, aus Salzburg so, ja.
Das heißt, das mit
und vor allem das Bier und den Schnaps zusammentrinken, das habe ich gar nicht geschafft. Die trinken ja immer Bier und den Schnaps zusammen.
Die Dortmunder. Ja, das ist furchtbar. Das ist an späteren Stationen war es dann eher der Wein wahrscheinlich so, oder? Freiburg ist das dann eher wahrscheinlich so verträglich. Das Studium als sicherheitsschlechtes Gewissen-Backup sozusagen haben Sie gemacht, weil was wäre dann die Alternative gewesen?
Eine Lehrerin zu werden.
So wie Ihre Eltern.
Ja.
Plan B. Also der Plan B war schon da. Als Sie es dann nicht fertig gemacht haben, war Ihnen da klar, das wird jetzt immer funktionieren? Oder warum haben Sie es dann aufgegeben, den Plan B?
Weil ich dann Engagements gehabt habe, ja, und weil es weitergegangen ist. Und dann sind die Kinder gekommen und dann war sowieso keine Zeit mehr.
Weitergegangen ist es dann Esslingen, zunächst mal die nächste Station. Dortmund, Esslingen.
In Düsseldorf war ich als erstes als Gast. In Düsseldorf, ja.
Okay. Ich kenne das Theater in Esslingen jetzt genauso wenig wie den einen von Ihren 50 Filmen. Aber ist das ein schönes Theater in Esslingen?
Ja, das war ein schöner Neuanfang. Damals mit dem Herrn Schirmer. Und ja, wie gesagt, das ist für mich immer was Besonderes, weil ich da meinen Mann kennengelernt habe. Da wurde ein neuer Schauspieler engagiert, ein Wiener, haben sie gesagt. Und dann habe ich mir gedacht, na, schaust du den Wiener mal an. Und dann bin ich da extra, der ist nämlich in mein WG-Zimmer eingezogen, extra nochmal in meine alte WG, um ihn zu sehen. Dann war er nicht zu Hause. Und dann habe ich mir gedacht, naja, auch nichts, aber gut. Aber dann habe ich ihn eine Woche später kennengelernt und lieben gelernt.
Das ist ja auch irre eigentlich, dass zwei Wiener sich dann in Esslingen am Theater kennenlernen.
Genau.
Und ihr wart beide Gäste?
Nein, ich habe fix engagiert. Also er war auch engagiert und ich war auch engagiert, ja.
Fix engagiert heißt aber immer nur auf wie lang? Eine Spielzeit?
Ein Jahr.
Auf ein Jahr?
Vielleicht zwei Jahre her.
Ist ja eigentlich von der Lebensplanung her dann auch spannend.
Ja, ist schon schwierig,
man kann ja eigentlich nicht davon ausgehen, dass man es dann immer schafft, zusammen hin engagiert zu werden.
Ja. Und ich bin ja dann fix engagiert worden nach Freiburg. Und mein Mann eben nicht, aber der war so toll, dass er mitgegangen ist und hat halt dann immer als Gast gearbeitet. Und im letzten Jahr, im vierten Jahr, war er dann auch fix engagiert. Und wenn ich ihn jetzt da nicht im Hintergrund gehabt hätte, hätte ich das gar nicht geschafft.
Weil mit zwei Kindern. Da waren die Kinder ja dann schon
ja,
da.
Ja, genau, genau.
Ganz genau. Und wie dann zurück nach Österreich? Zufall oder Absicht, dass Sie gesagt haben, na, jetzt müssen wir mal wieder...
Naja.
Weil wie viele Jahre waren es jetzt
vier
insgesamt
Jahre.
In Deutschland?
Zehn Jahre insgesamt. Und dann ist der Chef, der Herr Schirmer, der ist dann nach Stuttgart gegangen. Und dann...
Ach, mit dem sind Sie von Esslingen
von
nach Freiburg.
Von Dortmund nach Esslingen.
Und von Esslingen nach Freiburg.
Genau. Ja. Und dann ist er Chef geworden in Stuttgart. Und da hat er mich nicht mehr fix mitgenommen. Und dann haben wir uns gedacht, naja, als Gast. Und und den Franz auch nicht. Also mein Mann heißt Franz. Und dann habe ich gesagt, na, geh mal wieder nach Hause, nach Wien. Sie werden uns ja auch mit offenen Armen empfangen.
Natürlich, die warten auf uns.
Die warten auf uns, genau. Aber so war es auch nicht. Aber es war schon auch ein bisschen Heimweh auch dabei. Und auch die Großeltern, die man dann hat.
Wie alt waren die Kinder dann damals?
Also naja, vier, drei und vier.
Da konnten die noch richtig helfen,
vier.
Die
Großeltern. Genau.
Und so kam es dann zurück eben.
Genau. So hat man immer, wir hatten ja immer eine Liste von 10 Babysittern, das zu organisieren, wenn jemand am Abend war, so schwierig, wenn man Vorstellung hat. Ne?
Dass diese Theatervorstellungen aber auch immer abends sein müssen.
Ja, genau. Aber es hat sich schon geändert. Zum Beispiel jetzt in Graz, wo ich bin, es gibt da auch einen Kindergarten für die Schauspieler und so. Also das sind schon andere Möglichkeiten.
Damals, der wäre jetzt inzwischen eher für ihre Enkel wahrscheinlich.
Genau.
Die es ja auch gibt, einen jedenfalls, oder?
Zwei.
Also
wir haben schon, ich habe schon in der Zwischenzeit, die Charlotte ist auch gekommen, die ist jetzt 2 Monate alt.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit...
Margarete Thiesel bekam den österreichischen Filmpreis für Paradies Liebe.
Sie schauen jetzt so, als hätten Sie das gar nicht gewusst.
Doch, doch.
Doch, schon.
Ja.
Haben Sie so eine Preiswand zu Hause, wo die ganzen
Trophäen... Na, so schlimm ist nicht. Am Kachelofen stehen ein paar, aber...
Na bitte?
Naja.
Tut's doch. Jetzt der Aktuelle hat ja auch schon wieder Preise gekriegt in Österreich, glaube ich. Bei uns konnte noch keiner, weil da läuft er erst an. Aber in Österreich ist der auch schon ausgezeichnet, oder?
Na, eigentlich nicht. Das kommt erst.
Das kommt erst?
Das kommt erst.
Okay, aber den Platz haben Sie
der
schon
Platz
reserviert.
Der Platz ist schon, ja.
Und schon
abgestaubt.
Schon abgestaubt, hervorragend. Dieses Paradies Liebe, dass wir das nicht so verspielen, das war 2012. Den haben viele auch noch in Erinnerung, glaube ich, den Film, dass sie so als 50-jährige Wiener Sextouristin unterwegs waren in Kenia mit Einheimischen, da jungen Männern gespielt haben, ganz vielfach preisgekrönt. Das war die erste Hauptrolle, die sie hatten,
genau.
Richtig?
Genau, eigentlich. Ab da ist so meine Karriere richtig losgegangen im Film.
Mhm. Das heißt, der Film bedeutet Ihnen logischerweise dann auch eine Menge.
Ja, klar. Da habe ich mal gedacht, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn man denkt, so Ulrich Seidel drin, also soll ich das jetzt machen oder nicht machen, Sextouristin? Und man dachte, wenn ich das jetzt nicht mache, dann ärgere mich ein Leben lang.
Und dann habe ich es gemacht. Es ist ja wahrscheinlich doch auch viel spannender für Schauspielerinnen zu sagen, sie spielt Menschen, die eben, ja, weiß ich, die Sextouristin oder eben auch Menschen mit Brüchen und Menschen, die eben keine so ganz glatte Geschichte haben und glatt sind, jetzt nicht nur als Schauspielerin, sondern auch als Rolle.
Ja, genau.
Oder, aber da können Sie doch viel mehr machen.
Die Menschen viel mehr als für die glatten. Ich interessiere mich eigentlich immer für die kleinen Helden des Alltags, für die Menschen, die kämpfen müssen und es schaffen und Ding. Die finde ich viel heldenhafter, als wenn man eh alles in die Wiege gelegt wird. Und für die kämpfe ich immer sozusagen.
Sind Sie auch so eine?
Ich? Hm? Naja, irgendwie schon. Irgendwie habe ich durchgehalten, ne, bis 50, wo mich eigentlich keiner wollte. Und nachher grüßen mich alle und fallen mir um den Hals, obwohl ich genau die gleiche bin. Ne?
Mich keiner wollte? Also Sie hatten
naja, also als fixes Engagement dann. Ich war ja in Österreich dann, da wollte mich keiner fix engagieren.
Sie haben aber vorher auch schon viel, viel Film gemacht. Sie haben ja viele Nebenrollen.
Ja,
halt
habe ich schon.
So
ja,
um die 30, seit Anfang der 90er Jahre. Kann man das als Schauspielerin überhaupt versuchen, die Karriere zu planen?
Nein, da gehört ganz viel Glück dazu. Das denke ich mir immer. So ein Glück, ja. Und ich finde auch immer, was zu den kleinen Rollen sagen. Ich finde, dieses kleine Rolle spielen ist ja viel schwieriger, als wenn eine große Hauptrolle spielen. Also jetzt, wo ich ein paar Hauptrollen gespielt habe, kann ich das wirklich sagen. Weil da ist man so, du kennst das Set nicht, du kennst die Leute nicht, du weißt nicht, du kommst da 2 Tage hin und musst jetzt genau wissen und spüren, wie ist die Atmosphäre, wie ist die Temperatur von dem ganzen Spiel und so. Und eigentlich ist immer dann der Fokus auf den Hauptrollen, ist ja klar. Weil, also ich finde das eigentlich viel schwieriger, wenn man kleine Rollen hat, als wenn man die Hauptrolle spielt.
Ja, vor allen Dingen, ich denke mir, du musst ja genauso in die Rolle rein. Wie
genau.
In die Hauptrolle.
Genau. Und wenn du eine Hauptrolle spielst, okay, dann hast du es vielleicht nicht ganz erwischt an einem Tag und am nächsten Tag ist wieder super besser und das Ganze ergibt ein Bild. Aber so habe ich irgendwie nur 3-4 Szenen Zeit, überhaupt was zu zeigen. Und wenn ich es jetzt da nicht unterbringe, ist vorbei. Ja.
Und was hat dann den Uli Seidel, glauben Sie, den Regisseur damals bewogen, Sie zu besetzen in die Hauptrolle von Paradies Liebe, wenn das so der Durchbruch, der Durchstarter war?
Na, ich glaube schon, dass er jemanden gesucht hat, der improvisieren kann. Also ich habe ja den ganzen Film, da hatte ich ja kein Drehbuch, sondern das ist alles meine Improvisation. Ich habe die ganzen Szenen, also das, was ich gesagt habe, habe ich mir selber ausgedacht. Ja. Also vielleicht können das sehr viele, aber ich glaube nicht so ganz. Viele Schauspieler fühlen sich auch wohl damit, wenn sie die Freiheit haben und auch die Verantwortung haben, oder selber den Text zu erfinden. Und mir macht das irrsinnigen Spaß. Mir macht das viel mehr Spaß, als wenn ich diesen manchmal schlechten Text auswendig lernen muss.
Sind Sie gute Textlernerin? Da gibt es ja auch solche und solche.
Nein, ich muss schon pauken. Ich sage es ganz ehrlich. Man könnte jetzt natürlich so ein bisschen lügen und sagen, ja, ich lese es mir einmal durch, aber so ist es nicht.
Werte gnädige Frau.
Ja.
Niemals würden wir annehmen, dass unsere Gesprächspartner lügen. Gerade wenn sie Schauspieler sind.
Also, naja, ich weiß nicht. Ja, Unterton.
Wie war das jetzt bei Toni und Helene, bei dem aktuellen Film, der nächste Woche anläuft? War da viel improvisiert oder war da alles aufgeschrieben?
Nein, da war alles aufgeschrieben.
Mhm. Das heißt, da war dann viel Textlernarbeit auch mit dabei. Jetzt wollten Sie immer, haben Sie gesagt, fest engagiert werden. Leben seit 30 Jahren in Graz, seit 94, ich das richtig?
Ja, 94. Ah, ja, so. 30 Jahre sind schon da.
30 Jahre.
Ja, und jetzt haben Sie mir angeboten, stellen Sie sich
Moment,
vor.
Moment, eins nach dem anderen.
Also, naja, weil sind Sie müssen weiterreden.
Nein,
dann.
Eins nach dem anderen.
Ja.
So, jetzt wollten Sie also in Graz dann auch fest engagiert werden, gehen da zum Theater und dann...
Sie meinen jetzt am Anfang, 94 oder wann? Ja, dann wollte ich ein Fixer und dann haben sie meinen Mann engagiert.
Das denn sein?
Naja, den habe ich mitgenommen zu einer Szene, also die wir gemeinsam einstudiert haben, als Partner einfach. Mhm. Und dann haben sie gesagt, ja, tut uns leid, Frau Diesel, Sie brauchen wir nicht, höchstens als Gast, aber Ihren Mann engagieren wir fix.
Großartig, oder? Mhm. Was macht sowas mit einer Ehe?
Na, er kriegt sie noch immer zu hören, noch immer. Auch nach 30 Jahren.
Hauptsache, einer hat das Geld dann trotzdem nach Hause bringen
können. Und im Endeffekt, es war schon im Moment schlimm, aber dadurch, dass ich da nur als Gast gespielt habe, konnte ich mich natürlich super um die Kinder kümmern. Und das ist im Nachhinein ist super gewesen.
So, jetzt springen wir wieder
in
2012 oder so, oder die Zeit, in ein Alter, wo andere Schauspielerinnen über das Karriereende, über das Unfreiwillige klagen, mehr oder weniger, bei Ihnen es damals erst richtig losgegangen ist. Hat es auch damit zu tun, dass dann die beiden Kinder wahrscheinlich aus dem Haus waren?
Kann schon sein, ja.
Und sie einfach mehr Zeit gehabt haben? Und mehr
auch mehr Ressourcen vielleicht, ja. Mhm. Kann schon sein. Und Glück habe ich auch gehabt. Also das haben Sie vorher gesagt. Oder warum der Seidel mich engagiert hat.
Ich habe gefragt, woran es liegt. Also, was ihr, ob Sie selber eine Erklärung daran
haben. Weil ich dick bin und Gottschalk. Ich glaube, deswegen hat er mich engagiert.
Ich sehe gerade hinter der Glasscheibe ist die Frau vom Filmverleih von Toni und Helene, der ist gerade also die Miene aus dem Gesicht gefallen, als sie gesagt haben, ich bin dick und Goschert. Ist das so, würden Sie das auf Ihre Setcard? Ich glaube, so heißt das, was Schauspieler.
Ist ja die Wahrheit, oder?
Margarete Thiesel, dick und Goschert.
Ja. Er hat jemanden gesucht, man kann es natürlich auch anders formulieren, der nicht dem normalen Frauenbild entspricht, der also nicht unserer heutigen Sicht. Und in Afrika ist es natürlich so, je größer der Popo ist, desto attraktiver ist man für die Männer. Hm. Und so einen Typ hat er gesucht.
Ja, halt dick und goschert.
Ja, genau.
Ja, dann bin ich heute daneben.
Genau.
Ja, klar. Haben Ihre Kinder auch Schauspielambitionen?
Nein.
Nicht dick. Es ist heute schade, dass wir keinen Fernsehen machen. Aber ich fange an zu sagen, haben Ihre Kinder, ja? Und Frau Thiesel fällt schier auch um und sagt, nein, bitte nicht fragen, sind die auch dick und goschert? Das wollte ich nicht fragen.
Nein, ich habe gedacht, Sie fragen, ob die auch was mit Kunst machen.
Ja.
Na, das haben Sie mich jetzt missverstanden. Die machen überhaupt nichts mit Kunst.
Sondern?
Physiotherapie und meine Tochter macht Management für Gesundheitswesen.
Ah, ich habe irgendwo gelesen, die ist Lebenscoach.
Ja, das ist sie auch, ja,
so, genau. Da wollte ich fragen, was ist denn bitte ein Lebenscoach?
Naja, so eine Beratung. Ich weiß nicht, Viktor Manuel Frankl, ob Sie den kennen? Kennen Sie ihn schon?
Ich habe den einen Film nicht gesehen und den Feind von dem Frankl habe ich schon gehört.
Der zweite Punkt. Ja. Oh mein Gott, das wäre teuer in der Kantine.
Ist der Bogdan irgendwo, dass der übernehmen könnte?
Okay.
Oder der Joa?
Ah ja, also, ja, sie macht Lebensberatung. So, sie coacht, das ist also Gesprächstherapie.
Ja.
Nach Viktor Emanuel Frankl, ein berühmter Österreicher.
Aber sie ist nicht mehr in Österreich?
Nein, sie lebt in Ungarn, weil sie einen Burgenländer geheiratet hat, der in Ungarn arbeitet.
Mhm. Und macht sie das dann auf Ungarn? Also hat sie das dann gelernt, Ungarisch?
Nein, sie hat jetzt zwei Kinder und im Moment arbeitet sie nicht.
Auch zwei Kinder?
Also die kleine Charlotte ist vor zwei Monaten gekommen.
Okay. Über Toni und Helene reden wir gleich, über den Film, der anläuft nächste Woche. Ihre Partnerin da drin, hatten wir vorhin auch schon, die Christine Ostermeier, hat auch, genau wie Sie, lange in Deutschland, sogar noch länger als Sie, glaube ich, Theater gespielt, in München, Stationen, auch im Resi, am Volkstheater. Gehört es für österreichische tolle Schauspieler und Schauspielerinnen dazu, auch in Deutschland zu arbeiten?
Es ist ein Markt. Wir haben ja ganz viele, zum Beispiel in Graz gibt es, sind die meisten Schauspieler, die engagiert sind, Deutsche. Ja.
Die Festangestellten, also die, wo sie den Job
wo nicht gekriegt. Wo ich da neidig bin,
genau. Oh, ja, genau. Wir machen sowas, das heißt bösartig Cliffhanger. Die Geschichte nämlich, dass Sie in Graz jetzt am Schluss doch noch ein Angebot gekriegt haben, die erzählen wir ein bisschen später. Erst hören wir Nouvelle Vague, Girls und Film. Der Talk auf Bayern 2 mit Margarete Thiesel nach dem Titel von Nouvelle Vague, Girls on Film, sozusagen ein kleiner Hinweis auf ihren Film, der kommt, Mädels im Film, Toni und Helene, ab nächste Woche im Kino. Bei uns wäre das ein Vorweihnachtsprogramm, das Sie zwingend empfehlen würden. Sie müssen jetzt Ja sagen.
Ja.
Wenn man den Film googelt,
ja.
Ich fand es interessant, ich stoße dann auf Komödie, Tragikomödie und Drama als Genrebezeichnung. Was denn jetzt?
Ich glaube, alles miteinander ein bisschen. Es ist ein ernstes Thema, sehr gut und komödiantisch verpackt. Mhm. Und das ist vielleicht das Tolle dran.
Ist in Österreich, der lief in Österreich ja schon länger oder wann? Mhm. Im Frühjahr angelaufen oder wann? Mhm. So. Ist da in Österreich im Kino mehr gelacht worden oder mehr geweint worden?
Ich glaube, ohne viel zu verraten, sehr viel gelacht am Anfang und zum Schluss doch ein bisschen geweint.
Mhm. Ja, ist schwierig tatsächlich. Wir müssen uns jetzt auch hier entlang hangeln, natürlich ohne allzu viel zu verraten. Aber eins muss man auch noch fragen. Dieser Film hat auch zwei Namen. Also Toni und Helene einerseits. Ja. 80 plus hieß er, glaube ich, in Österreich. Ja. War 80 plus für Deutschland nicht zu vermitteln? Oder?
Wahrscheinlich, ja.
Okay, so, was haben wir jetzt blöd? Ja. Also bei uns heißt er Toni
und Helene. Nicht blöd, aber da müssen Sie den Verleih fragen.
Gut, wenn ich einen Verleih mal treffe, frage ich ihn. Es ist die Reise zweier älterer Damen. Es ist ja auch nur eine 80 plus. Sie sind ja 60 plus. Die andere ist ja, genau.
Die wollen zwei, Sie nachher noch einen Kaffee? Soll ich Ihnen einen Kaffee bringen?
Oder? Na, von dicken, goscherten Frauen, bitte.
Ach so.
Wir können nichts am Sinn. Zwei ältere, sagen wir erwachsene Damen, die unterwegs Freundinnen werden. Und zur Sterbehilfe in die Schweiz fahren.
Ja.
Eine davon ist eine, die nach harten Kämpfen das Leben noch mal richtig spüren will.
Ja.
Die andere eher eine prinzipientreue Grande Dame, die sich aus dem Leben verabschieden will. Sie sind die Erste. Hätten die Sie und die Christine Ostermeier auch unterschiedlich besetzen können? Also hätten Sie die Rollen auch tauschen können?
Nein. Nein, das Tolle ist ja, glaube ich, dass wir so ein bisschen in die Richtung sind, wie wir besetzt sind. Und das macht ja auch, dass wir auch im Privaten so unterschiedlich sind.
Mhm. Haben die Caster alles richtig gemacht?
Ja, die haben das richtig gemacht, genau. Und die Regisseure auch, genau.
Auf der anderen Seite kann man ja auch wieder, oder sagen ja auch viele Schauspieler, die Herausforderung ist ja eigentlich, wenn ich jemand spielen muss, der so weit weg von mir ist wie möglich.
Ja, aber beim Kino ist schon noch was anderes. Da ist es schon leichter. Aber auch beim Theater, wenn man sehr viel persönlich auch damit zu tun hat, dann tut man sich leichter mit den Rollen. Mhm. Und natürlich, Sie haben recht, Schauspieler können eigentlich auch ganz ins Gegenteil gehen. Das können wir schon.
Mhm. Na gut, in dem Fall konnten Sie auch nahe bei sich bleiben, weil Sie im echten Leben wahrscheinlich auch einen Jaguar fahren. Ne?
Genau.
Haben Sie vorher schon mal so ein Auto gefahren? Das ist zu großen Teilen ein Roadmovie, wo tatsächlich Sie...
Nein, habe ich nicht. Nein.
Nicht?
Nein. Es war furchtbar, das Auto. Es war wirklich schwer zu fahren, weil erstens die Reaktion, das ist ja alles noch... Die hatte keinen Bremsverstärker zum Beispiel oder so. Und der Radius und immer raus und rein, tief runter, tief rauf. Und das wiederholt das ja auch. Und umdrehen und wieder zurückfahren. Und dann springt er nicht an. Dann ist es heiß. Dann hat man keine Klimaanlage wegen dem Ton. Dann hat man auch keine Lüftung wegen dem Ton. Dann müssen die Fenster zu sein. So.
Ich zünde Kerze an.
Ja, genau.
Es ist Schmerzensgeld eher, was Sie gekriegt
ja,
haben.
Genau, Stadt das stimmt, ja.
Es steht aber im Abspann, stehen auch Stunt-Autofahrer. Haben Sie sich dubeln lassen?
Ja, das einmal ist es nicht ganz gelungen. Da musste ich dann selber fahren, weil da musste ich dann verkehrt den Berg rauf, die Kurve. Und das hat die Stuntfrau leider nicht können. Dann musste ich doch fahren.
Also gut, es ist die Autofahrerei auch nur ein Nebengeräusch in dem Film. Es geht eben tatsächlich auch um die Auseinandersetzung mit der Frage Sterbehilfe, assistierter Suizid, nachdem der Film schon in Österreich gelaufen ist, Sie sagen? Auch schon Interviews zu dem Thema gegeben haben, kann ich sagen, ich kann eigentlich kaum glauben, dass Sie in den Interviews dann immer sagen, wenn Sie logischerweise gefragt werden, was denken Sie denn jetzt über Sterbehilfe und assistierten Suizid, dass Sie dann sagen, das weiß ich nicht. Das kann ich mir nicht vorstellen.
Aber es ist so. Es ist schwer. Es ist jedem seine eigene Entscheidung. Es ist, liegt bei jedem in die Verantwortung und ich habe bis jetzt, ich weiß nicht, wie ich dazu stehe.
Aber oder muss man immer wissen, dass Sie sich 31 Drehtage mit diesem Film beschäftigen, mit dieser Rolle viel länger, Monate, wo es um die Frage geht, ist das jetzt eigentlich eine gute Idee, wenn die eine noch schon.
Na, wir haben immer hin und her diskutiert, die Christine und ich.
Also haben Sie sich schon damit beschäftigt?
Naja, sicher, beschäftigt schon.
Naja, bitte.
Aber man kann ja nicht zum, man muss ja nicht unbedingt zum Schluss kommen, einem konkreten.
Ist das in Österreich, ist, ich wusste das nicht, ist ähnlich liberal wie in Deutschland.
Genau.
Ist das da, wird das da auch so diskutiert? In Deutschland scheitert eine Verschärfung des Rechts immer nur daran, dass die sich nicht einig werden. Eigentlich wollen es viele verschärfen, aber die kriegen keine Mehrheiten hin.
Ach so.
Wie wird das in Österreich diskutiert?
Es ist sehr kompliziert in Österreich. Also es ist nicht so einfach, wie in der Schweiz zum Beispiel. Deswegen fährt ja auch die Helene, will ja in die Schweiz fahren. Aber es ist schon möglich. Es ist schon möglich geworden. Und sogar von einem Freund von meinem Sohn, der ist Behindertenbetreuer, habe ich letztens die Geschichte erfahren, dass der Bub, den er betreut hat, also der Jugendliche, der hat das gemacht, in Österreich. Also sehr wohl möglich.
Und? Was ja, sie denken waren alles, Sie drüber?
Nein, es waren alle vollkommen verzweifelt rundherum, das Umfeld, weil das niemandem gesagt hat. Ja. Ach, ich weiß, was sagen denn Sie?
Ich finde es richtig.
Sie finden es richtig, ja. Ich weiß nicht, meine Mama ist, die hatte schwere Schlaganfälle und konnte sich dann gar nicht mehr bewegen und trotzdem war ich froh, dass ich sie noch gehabt habe. 3 Monate.
Hätte sie es anders gewollt?
Glaube ich nicht, nein.
Das ist immer so schwierig, ne? Das kann, weil man nie in der Situation ja nicht mehr ist.
Ja. Genau.
Ja. Ich finde es spannend, dass Sie sagen, Sie haben natürlich darüber diskutiert, sind sich aber nicht schlüssig geworden, weil. Das kann man ja auch wirklich sagen, ohne zu spoilern, also ohne was zu verraten, dass das Ende von dem Film ja eigentlich offen bleibt. Also dass die Frage, ob es dann schließlich zur Sterbehilfe kommt oder nicht, das findet nicht mehr im Film statt, sondern nur noch in der Fantasie der Zuschauer.
In der Fantasie der Zuschauer, ja.
Aber auch da konnten Sie sich nicht einig werden?
Doch, die Christine sagt auf jeden Fall, also ja, ich habe so ein positiveres Ausgangsszenario und die Christine, meine Partnerin, die denkt anders.
Also auch da konnten Sie sich nicht einig werden.
Nein. Aber das ist ja auch die Spannung.
Ne? Und das entspricht ja umgekehrt auch wieder den Rollen, weil sie ist ja die eigentlich zur Sterbehilfe fahren will und Sie sind die eher denkt, also doch wieder richtig besetzt.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Margarete Thiesel. Nie zu alt für Freundschaft.
Eine der Lehren aus dem Film, mit dem Sie ins Kino kommen, Toni und Helene, ab nächster Woche. Das mit der Freundschaft, nie zu alt für Freundschaft. Aber es ist so eine der Lehren, das bleibt ja sehr oft in der Theorie. Ne? Weil wann haben Sie zum Beispiel das letzte Mal einen neuen Freund oder eine neue Freundin gefunden?
Oh ja, ich habe schon meine Nachbarin, die eigentlich jünger ist als ich, die habe ich als neue Freundin gefunden.
Ja?
Manchmal tut mir da leid, auch die jungen Kollegen, man selber fühlt sich ja immer viel jünger eigentlich, als man ist. Und dann ist man ein bisschen erstaunt, wieso die dann sie sagen. Und ich habe eigentlich immer zu all meinen Kollegen gleich so ein offenes Verhältnis. Und manchmal tut es mir leid, wenn man dann so draußen ist als Ältere.
Na gut, das sind Kollegen. Aber das Kollegen, ist ja nicht immer automatisch dann wirkliche Freundschaft.
Nein, ja, das stimmt.
Warum wird das eigentlich immer weniger im Alter? Weil man so viele Menschen schon hat, die man mitnimmt und gar nicht die Zeit mehr hat? Oder weil man zumacht?
Ich glaube, dass man auch sich im Alter, dass man im Alter auch mehr weiß, was man will und was man nicht will. Mhm. Und dass dann manches wegfällt auch. Ja. Dass manche Freundschaften deshalb wegfallen, weil man draufkommt, es ist sehr einseitig. Mhm. Also es ist mir passiert, dass man da einfach sagt, also meine Zeit, ich habe nicht mehr, es wird immer knapper. Und dann verbringe ich sie lieber mit jemandem, wo das ein Austausch ist und nicht ein einseitiges Verhältnis.
Man wird kritischer einfach.
Man wird kritischer, ja. Genau.
Andere Lehre aus dem Film, den Augenblick zu schätzen, zu leben und zu genießen. Sind Sie eine, die das kann?
Ich versuche sie mal, aber es ist natürlich schwierig.
Wann ist es schwierig?
Wenn man so viel arbeitet, dass man gar nicht mehr drauf kommt, wie leiwand das eigentlich ist. Also, dass ich jetzt da nach München fahre und so, kann man ja auf zwei Seiten sind. Man kann sagen, toll, ich darf jetzt da mit dem Zug 9 Stunden fahren, herrlich.
Es kommt drauf an, mit dem österreichischen oder mit dem deutschen Zug.
Mit dem österreichischen, der übrigens auch Verspätung hatte. Mhm. Man kann es ja immer von zwei Seiten sehen, aber manchmal ist man zu müde, das Positive zu sehen oder den Moment sich zu genießen zu trauen.
Mussten Sie sich erst hochreißen, um in den Zug zu steigen heute?
Naja, schon. Ich drehe ja gerade in Wien und da ist das immer dann so, jetzt hätte ich können noch das Laub zusammenrechern zu Hause im Garten, oder? Aber jetzt muss ich halt fahren.
Das heißt, Sie haben,
bin eh froh, dass ich da bin.
Sie haben, schon auch, Sie haben schon auch hadernde Seiten.
Ich?
Ja.
Sagen Sie?
Dann frage ich.
Ob ich hadernde Seiten habe.
Ob Sie auch hadern ab und zu mal und sagen, ah, muss ich das jetzt wirklich, jetzt wo ich auch Laub zusammenrechnen könnte, muss ich jetzt in den blöden Radio rein?
Nein, das ist ja heute Premiere in München, das ist schon toll. Aber man hat auch ein bisschen weniger Kraft als früher, das ist das halt dann auch. Ne?
Spüren Sie das?
Doch, spüre ich schon. Sie nicht?
Doch.
Naja.
Jetzt sind wir
und ich denke mal, da geht man ein bisschen ökonomischer damit um, ne? Mhm.
Wir haben die Sendung aufgezeichnet an dem Premierentag eben, bevor der Film dann tatsächlich anläuft. Wie sind Sie, wie geht es Ihnen mit so einer Premiere? Für Sie ist eher alter Hut, der Film in Österreich ist er auch schon gelaufen. Jetzt,
Nein, das auf keinen Fall. Es ist immer spannend und es ist auch immer spannend, die Unterschiede, wie wir wieder da aufgenommen, wie das aufgenommen wie bei den Österreichern oder so. Es ist sehr, sehr spannend.
Was haben Sie ja vorher gesagt, wo ist das schwierigere Publikum in Deutschland?
Ah ja, das haben Sie mir in den Mund gelegt.
Nein, ich habe Sie gefragt, natürlich wo ist das Publikum
Sie
schwieriger?
Haben mir das
ich
in den
habe
Mund
Sie
gelegt.
Gefragt.
Na ja,
ich frage Sie nochmal, wo ist das Publikum
Ach,
schwieriger?
Das weiß ich doch nicht. Das ist doch eine Frage, die man gar nicht beantworten kann.
Ja, das ist eine A- oder B-Frage.
Das kann man doch nicht sagen. Die Grazer sind zum Beispiel anders als die Wiener.
Besser
die
als Publikum
sind zum Beispiel
oder nicht?
Anders als, also ja, was heißt denn jetzt
Dankbarer.
Besser?
Dankbarer. Ja, der Dankbare, Ihnen und Ihrer Kunst mehr verfallen, Ihnen zu Füßen liegend, Sie mit Rosen bewerfend.
Naja, das brauche ich ja gar nicht. Ich brauche ja nur eine Aufmerksamkeit, aber nicht Rosen.
Ah, die Aufmerksamkeit kriegen Sie ja mit Sicherheit heute dann bei der Premiere.
Ja.
Und jetzt ja auch, jetzt plötzlich ja dann auch die späte Aufmerksamkeit, wir hatten es angesprochen, in Graz. Erst dann, nach wie vielen Jahrzehnten?
30 Jahre.
Das Theater kam und Sie dann doch.
Ja, das stimmt. Und
fest
das musste ich leider immer absagen, weil ich so viele Filmangebote habe.
Das ist die Rache. Sie haben gar keine. Sie machen das aus Trotz.
Sie meinen das? Ich werde mal in mich gehen.
Aber Sie könnten sich vorstellen, jetzt eine Seniorengruppe am Theater zu machen?
Ach so, nein, ich hätte gerne. Ich habe so eine Idee für ein Format. Und zwar der Seniorenclub. Das werden wir sicher machen am Theater, wo wir so. Also einfach die Probleme der Senioren näher betrachten. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, in Österreich gab es so eine Sendung. Der
Seniorenclub. Schwarz-Weiß-Fernsehen
genau.
War das noch.
Nein, nicht schwarz-weiß.
Ja, das war es. Das lief ORF. Dann hatten wir da nur einen Schwarz-Weiß-Fernseher
okay,
damals.
Ja, so mit
ORF 2.
Ja, das war so. Ein Format einfach, wo es um die Probleme der Alten ging. Ja. Und sowas stelle ich mir ganz gut vor.
Aha, Sie moderieren.
Ich bin die Kellnerin, mein Mann Franz ist der Kellner und ja, wir haben einen Pianisten dabei und das wird sehr lustig. Und wir können Sie mal einladen als bayerischen
Gesprächspartner.
Ja.
Warten wir noch ein bisschen.
Wieso?
Ja, Seniorenclub.
Ach so, okay.
Ja.
Okay.
Gut.
Habe ich es verschissen.
Ja. Gut. Das heißt, Ruhestand jetzt mit 65 ist ein absurder Gedanke und ein absurder Begriff für Sie.
Naja. solange ich tolle Sachen machen kann, mache ich es, klar.
Seniorenclub. Genau. Weihnachten in Ungarn oder in Graz?
In Ungarn, also ja.
Wie sind ungarische Weihnachten? Ich habe keine Ahnung.
So wie bei uns.
Ach so, na gut. Gut. Ich bin jetzt beleidigt, hatten Sie gesagt, oder?
Ja, ja. Weil ich Sie zum Seniorenclub eingeladen habe.
Gut, dann bin ich jetzt beleidigt.
Okay.
Hören wir jetzt auf.
Okay.
Ja. Wer mehr von Margarete Thiessel will, soll sich halt im Kino anschauen. Ab nächste Woche Toni und Helene.
Ich kann Ihnen einen Kaffee bringen, wenn Sie wollen.
Echt jetzt?
Ja.
Naja, lassen Sie uns reden, gleich. Ich muss bloß vorher noch eins sagen, nur weil Sie vorhin gesagt haben, Fragen, die nicht zu beantworten sind. Wir bieten nämlich unseren Hörern Fragen an, die sehr wohl zu beantworten sind. Und zwar machen wir gerade eine Umfrage. Vielleicht werden Sie da rausgekegelt, Frau Thiessel. Weil wir nämlich jetzt gerade in der ARD Audiothek und auch bei Spotify, wo es die Sendung als Podcast ja auch gibt, unsere Hörer bitten, ein paar kurze Fragen zum Programm zu beantworten. Wenn Sie einfach draufklicken auf die Beschreibung der aktuellen Folge, da gibt es einen Link, dauert gar nicht lang die Umfrage und wir haben ganz viel davon, hilft uns enorm. Zum Beispiel können Sie mir vielleicht beibringen, wie ich mich in Zukunft besser benehme, großen Studiogästinnen gegenüber wie Margarete.
Ah, sie waren eh super jetzt. Na, morgen sitzt letzt muss ich sie.
Ich habe gesagt dick und goscher.
Na, was?
Was macht man denn?
Was?
Ich habe gesagt dick und
goscher. Sie haben zu mir gesagt, ich bin dick und goscher.
Sie haben erst gesagt,
nein.
Sie sind dick.
Sie haben doch zu mir gesagt, ich bin dick und goscher.